Naja, ich weiß auch nicht, wie oft kam denn das eigentlich die Szene vor, wo er irgendwie ihn fragt so, ja, war das denn früher hier? Ja, und dann war es nicht mehr
Ja.
da. Neulich hat es geregnet und dann waren die Pfützen weg. Einfach. Ah, aber die waren jahrelang da. ich meine, ich, ja.
Das ist richtig wissenschaftlich, wird da rangegangen.
Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
Hallo und herzlich willkommen zum 14. Pencast von www.drpeng.de Pop und Geist. Heute reden wir über den Film der Woche Zulu und die beiden amerikanischen Serien Years of Living Dangerously und Louis. Aber den Anfang macht der Film der Woche und zwar Zulu. Aber erstmal ist natürlich mein Name Dr. Schwarz und ich rede wie immer mit Dr. Eck,
Hallo.
Dr. Snips
Hallo.
und Dr. Loco.
Hallo.
Was war das denn?
Das war meine abgebrochene Hupe.
Achso, Teaser. Und jetzt sage ich nochmal zum vierten Mal, dass der Film der Woche Zulu ist. Und das ist eine französisch-südafrikanische Koproduktion von Jérôme Salle, der auch total unwichtige Filme wie Largo, Winch und The Tourist gemacht hat.
Oha. Ja.
Orlando Bloom und Forest Whitaker spielen die Hauptrollen und der Film basiert auf einem Roman von Carol Ferrari aus dem Jahre 2010. Und war sogar der Abschlussfilm des letztjährigen Cannes Filmfestivals, was man gar nicht denken mag, wenn man den Film dann tatsächlich mal gesehen hat.
Ja,
Worum geht's denn bei Zulu, Dr. Loco?
ich wollte auch gerade sagen, das alles, was aufgezählt ist, hilft dem Film aber auch trotzdem nicht. Ja, also Zulu ist einfach ein Crime-Drama, würde ich es beschreiben, spielend in South Africa oder Südafrika mit Orlando Bloom und Forest Whitaker in den Hauptrollen, wie bereits genannt. Orlando Bloom als so ein Hardboiled Cop irgendwie mit einer Ex-Frau, die mit einem reichen Zahnarzt abhängt und einen Sohn hat er auch und ein Drogenproblem. Wer hätte das gedacht? Das passt alles wunderbar zusammen. Er ist abgehalfterter als seine Lederjacke, ist so ein Satz, den ich mir da gestern noch zusammengereimt habe. Und ja, also erfüllt schon jedes Klischee irgendwie eines abgefuckten
Würdest du sagen,
Polizisten.
sein Charakter ist ausgetretener als eine Fußmatte?
Oh, oder deine Mutter. So.
Ja, da spielt auch noch
Andy
einer mit,
Pooh.
noch ein anderer.
Ja, Forest Whitaker, Roger Whittaker. Traumatisiert vom Mord seines Vaters, irgendwie bei Rassenunruhen, weiß ich nicht, oder irgendwo in irgendwelchen Townships Unruhen, weiß ich nicht, wird der Vater brutal umgebracht. Er musste das als Sohn. War Augenzeuge. Ich weiß nicht, ob ich da ins Detail gehen soll. Also dem passiert ist nur Schlimmes passiert.
Also in der Apartheid-Zeit quasi, ne? Also er
Ja,
ist quasi so
genau.
Post-Apartheid im heutigen Südafrika, aber er hat halt noch aus der Zeit der Apartheid quasi schlimme
Ich weiß nicht,
unverheilte
ob
Wunden.
ja, kann man so
ich
sagen.
weiß nicht, ob sich ein Witz darin versteckt, dass Forrest Whitaker Augenzeuge war.
Doch, doch, da ist einer, doch.
Irgendwo ist einer versteckt da drin,
Ja.
ja.
Genau.
Und was machen die beiden? Die müssen einen Mordfall aufklären, ne?
Ganz genau. Die investigieren in einem Mordfall an einem jungen Mädchen und geraten während ihrer Ermittlungen in die finsteren Machenschaften einer privaten Sicherheitsfirma, geführt von, ja, weißen Rassisten. Und ja, ich denke, das ist es erstmal, ohne da weiter großartig detaillierter werden zu wollen. Darum geht's. Das passiert. Ja.
Ja,
Und
das ist schön.
Dr. Eck,
Ja.
Meinung vielleicht?
Ja, naja, gut, es ist halt so von der Crime-Seite dieses Films her das absolute Standard-Ding. So halt, wir haben
Ja.
einen Mord und dann finden sie Clou nach Clou und decken dann diese Hintergrundorganisation
Wir
irgendwie
haben blau
auf und
und
es geht
schlau
alles,
gelöst.
und es geht irgendwie alles den Bach runter insgesamt. So, und das ist halt einfach unkreativ und auf keinen Fall neu. Und dann ist halt so die andere Seite, ist halt so das Setting halt in Südafrika. Weiß ich war da noch nie, ich weiß nicht, wie, aber gerade Cape Town soll ja auch relativ schlimm sein, so, und so diesen Unterschied von so diesen Townships, also diesen Slums,
Ja.
und diesen weißen gated Communities, so, das kriegt er, glaube ich, sogar ganz gut hin, finde ich. Aber macht den Film halt auch einfach nicht gut, so, also man kann sich den angucken und so. Dafür, wie klischeebehaftet die Rolle ist, die Orlando Bloom spielen muss, finde ich, macht er das eigentlich sogar noch ganz gut.
Auf jeden Fall.
Und ja, aber es ist auf keinen Fall ein guter Film. So, es ist so ein Standardding einfach.
Ja. Ich habe mich auch gefragt, wie sie zwischendurch an die Clues gekommen sind, ne? Also das konnte ich nicht nachvollziehen teilweise.
Das war CSI einfach.
Ja, also irgendwie Oma oder alte Frau ruft an, da in der Blechhütte, geh mal gucken, dann bist du, da ist halt Ei. So,
also. Das ist ja wie Ostern.
Ja, was ist noch? Also nee, einer heißt auch Stan und das kommt auch noch raus. Da weiß jemand, irgendwer heißt Stan und dann wird eine halbe Stunde nach Stan gesucht.
Stan is Baratheon. Genau.
It's Stan. Ja, und dann halt das eine Mal kommt halt die eine dann an, so, ja, ich habe im Internet recherchiert und was rausgefunden. Ich habe mich irgendwo reingehackt und jetzt wissen wir hier, die haben da ein Haus gekauft, geh doch da mal hin. So, also es ist alles so.
Ganz schrecklich. Ja. Halt, man weiß irgendwie gar nicht, was los ist, die Hälfte des Films, finde ich. Also ich. Für mich hat der eine halbe Stunde vor Ende gar nicht richtig angefangen. Dann kam nämlich auch die große Enthüllung, dass da eine böse Schweizer Firma an einer ethnischen Bombe arbeitet, die im Trailer schon irgendwie nach 20 Sekunden kommt, die ursprünglich mal alle Schwarzen ausrotten sollte. Und deswegen war ich auf den Film einigermaßen gespannt, muss ich sagen, weil das schon nach einem relativ platten Action-Crime-Film außer am Trailer, aber dann gleich noch diese Dimension kam. Und außerdem heißt der Film ja Zulu und es wird im Trailer auch die südafrikanische Nationalhymne gespielt. Und das macht für mich den Film wirklich zur absoluten Scheiße, muss ich sagen. Also, ja, wenn das nur ein Krimi gewesen wäre oder ein Thriller, hätte ich das mehr akzeptieren können, als wenn man jetzt noch so pseudomäßig tut, als hätte das besonders viel mit Apartheid zu tun und mit diesen schweren Schicksalen, die Leute mit sich rumtragen. Ich finde, da tut sich der Film keinen Gefallen mit, dass es das auch noch im Hintergrund gibt, sondern macht sich dadurch noch schlechter. Also ich finde, das ist echt so eine vertane Chance und dass man gerade dann den Film noch nach einer ganzen Ethnie und einer Sprache benennt, der Forest Whitaker im Film angehört und er spielt es ja gut im Film, muss man sagen, also ich finde, er macht seine Rolle, der macht seinen Job gut und Daniel Blum eigentlich auch, aber das ist, man weiß überhaupt gar nicht, finde ich, die Hälfte der Zeit, was los ist, wir sind immer nur durch irgendwelche Townships durchgerannt und geballert und dann wieder irgendwer befragt und gleichzeitig kriegst du aber noch mit Orlando Blooms ganze Backstory mit seiner geschiedenen Frau, die jetzt mit einem Zahnarzt zusammen ist und seinen Sohn, der aussieht wie sein jüngerer Bruder, für den ist er auch noch ein schlechter Vater und das kommt alles nicht zusammen, finde ich, zu einem stimmigen Bild, obwohl der Film von so einem Location-Scouting super gut aussieht, finde ich. Also das muss man noch sagen, finde ich. Das ist echt cool getroffen. Das sind auch Fall, so Orte, die man sonst auch jetzt nicht so viel in Filmen sieht, finde ich. Also das kann man dem Film schon zugute halten, aber ich finde ihn trotzdem echt grandios schlecht, muss ich sagen.
Ja, Dr. Snips, Gaum graus oder Gaum schmaus? Ne?
Also ich würde da allem zustimmen. Also der Film ist halt nicht mehr als ein Standard-Hollywood-Action-Film in Südafrika, möchte aber mehr sein und das ist halt auch sein Scheitern, finde ich. Also und alle Action-Film-Sachen, die in dem Film passieren, sind halt basieren nur auf Klischees. Also die Story ist super dünn, die Story ist vage, ja, die Twists, wenn man die denn überhaupt so nennen mag, sind relativ mittelmäßig. Ja. Die Gewalt ist dafür aber extrem übertrieben, sehr blutig. Das, also ist auch, glaube ich, FSK 18.
Ja.
Sehr unrealistisch auch teilweise die Gewalt, finde ich persönlich. Aber halt trotzdem, und ja, weiß ich nicht. Und halt, der nimmt halt alle Klischees mit, die er kriegen kann. Der sammelt alles ein. Ne? Also das fängt er mit den Charakteren an. So die Polizisten als so gequälte Seelen, ja, und Orlando Bloom ist ausgebrannter Polizist, Alkoholiker, Womanizer, schlechter Vater,
hat Womanizer, aber trotzdem
immer einen flotten Spruch auf den Lippen, ja, irgendwie Forrest Whitaker hatte eine ganz schlimme Kindheit und weiß ich nicht. Und dann gibt's noch die 0815 Autoverfolgungsjagd und dann gibt's noch die 0815 Szene, wie irgendwie ein Gebäude infiltriert wird mit einer Chipkarte und dann werden noch Daten kopiert auf eine Festplatte.
Ich würde sagen, also ein so Hacker sitzt vor einem schwarzen Bildschirm und sagt Bingo. Das habe ich aufgeschrieben.
Bullshit, also, ich weiß nicht. Also, der ganze Film ist halt, unbeeindruckend, finde ich. Sehr unbeeindruckend.
Ja. Ich glaube, das Bingo-Ding ist so eine Meta-Ebene, dass sie so Klischee-Film-Bingo gespielt haben und da war dann alles vollständig.
Ja, versenkt, auf jeden Fall.
Das kann wirklich sein. Ich habe den Film eigentlich nur aufgesucht, weil ich den Trailer gesehen hatte und das relativ interessiert daran war. Und der kommt ja seit Donnerstag im Kino. Ich habe aber sonst nicht viel mehr von dem Film gehört und ich glaube auch nicht, dass der sonderlich gute Kritiken bekommen wird. Also da sind wir jetzt relativ früh mit den Kritiken. Ich habe nur auf einer Seite, ich glaube auf dem Hollywood Reporter hat jemand in die Kommentare geschrieben, irgendwie, wie toll und wichtig dieser Film für Südafrika ist und dass jeder den sehen muss und da wirklich die südafrikanische Seele repräsentiert wird. Und der Kommentar danach war so, now watch as this film bombs, lol. Und genau das hätte ich da auch erwidert. Also finde ich,
Ja, bei IMDb gab es auch das dichteste und beste Drama von 2013 und ich denke mir so, also nee, überhaupt nicht.
Ja, es ist der größte Unfug, also absolut nicht.
Also für Fans von Stirb langsam ist der Film vielleicht ganz gut so. Aber ja, halt, weiß ich, der ist halt nicht seriös.
Bruce Willis spielt doch gar nicht mit.
Das stimmt, ja.
Der eine sieht nur ein ganz bisschen so aus.
Aber einer stirbt langsam. Ende, ja.
Fast die stärkste Szene noch des Films ist, ne? Also ich finde, hier braucht man echt nicht irgendwie sich vor Spoilern zu scheuen. Nö. Das ist noch die stärkste Szene am Ende. Wird jemand verfolgt von Forrest Whitaker durch die Wüste und das ist, passiert halt ganz langsam und das finde ich ja was.
Er rennt durch die Wüste, Lauf Forrest Whitaker, Lauf, ne, hatte ich mir noch notiert.
Sorry, die Grillen zirpen gerade so laut, ich komme gerade nicht. Auf jeden Fall, ja, das ist ganz cool, das ist eine ganz langsame Verfolgungsjagd, die sich lang zieht und toll gefilmt ist und die fand ich ganz cool, aber sonst,
Die geht ja schon ein bisschen vorher los in dem Haus. Also so diese bisschen persönliche Vendetta von Forrest Whitaker am Ende hatte noch am meisten Stil in dem Film, fand ich auch.
Ja, ich meine, die Szene, in der er dann in das Haus geht und in Slow-Mo da alle umnimmt, das ist halt original Taxi Driver halt, hat das sozusagen.
Ja, aber das funktioniert, finde ich. Das kann man
ja, das funktioniert. Bringen, das war schon, ab da wurde der Film gut. Schade, dass er dann nur noch eine Minute ging.
Auch das ist halt schon auch. Nee. Sehr klischeebehaftet. Also, er macht das 40 Jahre seinen Job und ist irgendwie auf, ja, vergibt diese Sachen, die ihm angetan wurden, und dann irgendwann ist es halt zu viel und dann drückt er kein Auge mehr zu.
Na, ich finde wirklich, dass
danke, der Lothar, Film, wir schalten zurück ins Studio.
Dass der Film da auch nicht richtig weiß, was er für eine Aussage denn überhaupt treffen will über diese ganze Geschichte. Also da sind viele Andeutungen. Aber so richtig habe ich nicht mal verstanden, was mir da theoretisch für eine Botschaft hätte übermittelt werden sollen.
Da habe ich tatsächlich noch was aufgeschrieben, was ich dem Film noch zugute halte, so dass er irgendwie insgesamt dann doch irgendwie angenehm pessimistisch ist auf dieses ganze Geschehen. So, weil ich meine, Forrest Whitaker geht dann da auf seine Killing Spree und bringt die alle um, aber es wird halt irgendwie gleich so angedeutet, so dass es halt in keinster Weise diesen Konflikt, der da dargestellt werden soll, halt weiterbringt irgendwie.
Ja.
Also dass jetzt nicht so am Ende dann irgendwie da er der gefeierte Held ist, der da diese Parzelle von weißen Rassisten ausgelöscht hat, sondern das ist halt einfach ein weißer Rassist weniger in Südafrika. So, und dass da keine Aussage gemacht wird, so dass jetzt alles gut ist. Das finde ich noch ganz gut.
Na, und zumal am Ende ja auch keine Moral mehr bleibt, ne? Also weil er ja auch im Prinzip selber auch sagt, so sein ganzes Leben lang hat er immer gepredigt, sozusagen, Rache ist scheiße, Gewalt ist scheiße, versucht ist immer andersrum, so haltet auch die andere Wange hin und zum Ende scheißt er dann ja auch selber drauf. Also es bleibt wirklich nichts Gutes mehr übrig. Auch nicht in der Rolle von Ali Sokela von Forrest Whitaker. Also am Ende ist halt einfach nur alles fucked up. Ob die Bösen tot sind, spielt auch keine Rolle. Es ist eigentlich alles gleich geblieben. Und das ist dann so ein bisschen, glaube ich, dieses Film-Noir-Element, von dem, glaube ich, Leute gesprochen haben in Reviews, die ich gelesen habe. Eben, es bleibt halt oder wird halt nichts besser, ne, am Ende. Aber
okay.
Ne? IMDb-Rating-Runde von mir gibt es 4/10.
Ich gebe ihm eine 5, weil schauspielerisch noch gut.
5,5, weil das schon das Schlechteste ist, was man als IMDb-Rating geben darf. Meine Meinung nach.
Aber wofür gibt's denn dann die anderen?
Nee, aber von mir gibt's auch 5,5, aber wissend, dass es bis 0 geht. Ich kenne die Zahlen, ich weiß das. Ja, genau.
Fand ich, wäre vielleicht ein besserer Film gewesen, wenn man nicht versucht hätte, das in diesem Post-Apartheid-Setting zu machen, aber vielleicht. Auch trotzdem nicht.
Trotzdem nicht. Also wenn der da in diese Sicherheits... Es ist eine Sicherheitsfirma. Und er geht da rein mit seinem Knüppel und kloppt die Leute da um. So viel Blöde ist das denn? Das weiß ich nicht. Aber das ist doch von... Also egal.
Naja, Zulu könnt ihr euch auf jeden Fall ab... seit Donnerstag angucken, wenn ihr den sehen wollt. Von uns gibt es keine Empfehlung durch die Bank weg, würde ich sagen. Ne?
Nein, keine Empfehlung.
Aber Forrest Whitaker kommt aus Longview, Texas. Interessant dabei.
Und da spielt ihr die nächste Serie, über die wir reden wollen, ne?
Genau. Die perfekte Überleitung.
Wow. Stimmt.
So heißt die Serie doch nicht.
Die Serie heißt aber schon. Years of Living Dangerously und ist eine neue Fernsehserie, ist eine Dokumentation. Jede Folge ist eine Stunde lang auf Showtime, die mitproduziert wurde von James Cameron und Arnold Schwarzenegger. und so ein bisschen in eine ähnliche Kerbe schlägt wie Eine unbequeme Wahrheit damals von Al Gore. Und zwar geht es darum, dass den Zuschauern der Klimawandel ja nicht näher gebracht werden soll, wollte ich jetzt schon sagen, aber dass er erklärt werden soll oder gewarnt werden soll vor den Folgen der globalen Erwärmung, die von Menschen verursacht wurde. Und die Serie macht es so, dass sie Prominente, Schauspieler und Journalisten vor Ort schickt in Gebiete, die quasi besonders schwer vom Klimawandel betroffen sind. Und ja, die sitzen dann da und hören sich die Schicksale der Menschen an. Und so wird versucht, da zu vermitteln, wie schlimm das alles ist. Dr. Eck, du wolltest es, glaube ich, eigentlich vorstellen, aber jetzt habe ich schon ganz schön viel darüber erzählt. Sag doch mal ein bisschen was.
So der Rahmen, das ist halt so der Rahmen, genau. Und jetzt, also es geht jetzt, wir haben uns die erste Folge angeguckt.
Ja.
Da sind unsere drei, oder sagen wir mal zweieinhalb Celebrities. einmal Harrison Ford, der fährt nach Indonesien und guckt sich da so die Abholzung des Urwalds an, weil da der ganze Urwald halt abgebrannt wird, um da Palmen zu pflanzen. Und das Ganze versucht halt irgendwie verhindert zu werden, aber da in Indonesien ist halt Korruption ein großes Thema, das wird auch angesprochen und deswegen ist das wohl sehr schwierig. Das macht Harrison Ford in dieser Folge. Und dann gibt's noch Don Cheadle, der fährt nach Texas, eben nach Longview, Südwesten USAs. Und da ist halt irgendwie eine längere Dürreperiode wohl. Und auch, also es wird uns gesagt, dass nur wegen dieser Dürreperiode quasi da eine große Firma zugemacht hat, die halt irgendwie dann dazu geführt hat, dass da irgendwie 20% der Bevölkerung der Umliegenden dann auf einmal arbeitslos waren. Das ist natürlich auch nicht so gut. Und er redet da mit einer, die halt da betroffen ist und trifft noch eine so Klimawissenschaftlerin, Catherine Hayhoe, die auch relativ berühmt sogar ist. Also die war wohl auf der Times-Liste Most Influential People 2013 irgendwie in den Top 100.
Okay.
Das hätte ich auch nicht gedacht. Aber die hat halt wohl da auch schon relativ viel Terz gemacht so, und mit der unterhält er sich halt auch. Und die hat so ist halt gleichzeitig christlich und aber auch eben so Klima- aware vielleicht, also und versucht halt hauptsächlich so Christen davon, die halt irgendwie sagen, ja, das ist alles hier Gottes Werk, was hier passiert und hat nichts mit Klimawandel zu tun, versucht die davon zu überzeugen, dass es eben nicht so ist. Und dann haben wir noch Thomas Friedman, das ist ein Journalist der New York Times, glaube ich, 3 Pulitzer-Preise auf dem Rücken, ist in der Türkei in der Nähe der syrischen Grenze und versucht da halt auch irgendwie eine Connection, eine Verbindung zu finden, von einer seit 4 Jahren anhaltenden Dürre in Syrien und was das mit diesem Bürgerkrieg zu tun haben könnte, ob das eventuell ein Auslöser dafür war oder was weiß ich was.
Mhm.
Das ist so das, was passiert, würde ich sagen.
Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ist eine feine Sache, wenn reiche, erfolgreiche Menschen sich hinstellen und Leuten erzählen, wie sie es dann richtig machen sollen.
Na, ich finde das, die erzählen ja nicht richtig, wie man es richtig machen soll. Die wollen ja eigentlich nur so die Dimension des Klimawandels aufzeigen und worin Absolut. Sich das von einer anderen Dokumentation unterscheidet, ist, dass du anstelle dessen, dass einfach nur Menschen interviewt werden zum Thema und sagen, wie das früher war, schwenkt eben ab und zu mal die Kamera nach links und dann sitzt da halt Harrison Ford oder Don Cheadle, guckt sehr besorgt, nickt viel und im Hintergrund kommt so eine immer so die Zeitbombe tickt, der Klimawandel wird uns alle ausrotten. Das mag gerne sein, aber ich finde, das ist halt eben die Schwäche dieser Serie, dass da versucht wird, ja, mit so Überemotionalität und Trauerstimmung ja diese Fakten zu dir zu vermitteln, was es irgendwie nicht gebraucht
ja
hätte.
So.
Stimmt, das ist
ja
auch noch so. Also es kommt echt wenig rüber. Also man lernt schon ein bisschen was, aber das hast du eigentlich jetzt alles schon erklärt in deinem kurzen Monolog, worum es da geht.
Auf jeden Fall.
Ja, man kommt halt nicht mit, es gibt halt keine Fakten, also es gibt ja schon in dem Sinne Fakten. Also ich meine, wenn die Leute oder wenn jemand aus Syrien halt sagt, ja, der Fluss war dann weg, das ist dann schon auch ein Fakt.
Er konnte nicht mehr baden, das war aber wirklich traurig.
Er konnte nicht mehr baden und sie konnten halt auch keinen Ackerbau wahrscheinlich mehr betreiben. Und das sind ja so, klar, das sind halt keine Zahlen in dem Sinne oder irgendwas, was auf Papier steht. Aber das ist halt eben, was sie in dieser Dokumentation machen oder auch in Texas. Also gehen einfach vor Ort, reden mit den Leuten, wie hat sich das ausgewirkt bei euch vor Ort, so.
Also mein größter Kritikpunkt ist, dass es halt viel zu eindimensional irgendwie alles ist. So, ich meine, Thomas Friedman weiß selber auch, dass der Bürgerkrieg in Syrien nicht zu 100% auf diese Dürre zurückzuführen ist.
Das habe ich auch nicht ganz verstanden.
Und aber dann unterhält er sich da mit Leuten, die direkt betroffen sind und die versuchen ihm was zu erzählen und er sagt immer, ja, aber wie ist das denn mit der Dürre? Wie ist das denn mit der Dürre? So, weiß nicht. Und es wird halt so irgendwie versucht, diese ganzen Probleme zu 100% auf Klimawandel zu abzumünzen irgendwie. Und das weiß ein zweijähriges Kind, dass das nicht stimmt. Also, dass es nicht immer nur eine Sache gibt. Und das fand ich ein bisschen sehr komisch.
Ja, sie wollten das halt sehr plastisch oder darstellen, glaube ich, und halt auch welche Dimension halt dieser Wandel halt eben auch hat, haben, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, ob das jetzt wirklich, also wird sicherlich auch eine Rolle gespielt haben, dass die Landbevölkerung halt irgendwie da Hunger leiden muss.
Ja, natürlich, ja.
Und ja, das wollten sie einfach so auch zeigen, dass der Klimawandel eben oder die Auswirkungen auch solche, so eine Dimension haben könnte. Haben, oder in dem Fall weiß ich ja nicht, wie weit das irgendwie da eine Rolle gespielt hat.
Also ich finde den kompletten Ansatz der Doku ein bisschen verfehlt. Also auch, dass halt die wenigen Fakten und relevanten Informationen halt begraben werden unter diesen Einzelschicksalen, unter ernst guckenden Celebrities und dann hier und da gibt's mal eine Grafik, die ganz böse rot leuchtet und am Ende leuchtet sie doller röter, ja. Und oh Gott, und jetzt wird alles schlimmer. Und ja, ich weiß es nicht. Also ich finde das wirklich nicht so geil, weil die geht halt echt. Es ist halt so, ich weiß wenig über Klimawandel und ich habe jetzt aber nicht mehr gelernt über Klimawandel. Und die Serie geht halt noch einen Schritt zurück und sagt nicht, wir wollen Leute, die wenig darüber wissen, aufklären, sondern wir wollen Leute, die nicht mal an den Klimawandel glauben, denen wollen wir zeigen, dass es den doch gibt. Das heißt, damit klammerst du zwar die Leute ein, die den Klimawandel für Schwachsinn halten, klammerst aber alle anderen aus, für die schon klar ist, dass der Klimawandel eine tatsächliche Sache ist. Und nee, ob das jetzt halt erstrebenswert ist oder nicht, das weiß ich nicht. Also ich finde,
ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Und also ich stimme dir zu, mit dem, dass es nicht an Leute gerichtet ist, die wenig wissen und mehr wissen wollen. Aber es ist nur an Leute gerichtet, die quasi keine richtige Meinung dazu haben. Weil jemand, der von sich aus sagt, ich glaube, Klimawandel ist Schwachsinn, der guckt sich das erstens sowieso nicht an und zweitens ist es da, hat es dafür viel zu viel Angriffsfläche, halt einfach Propaganda zu sein. Ja. Also jemand, der von vornherein sagt, ich glaube da nicht dran und nicht einfach nur, ach nee, ich weiß es nicht, es wird Gottes Werk sein, so, der lässt sich davon auch nicht beeindrucken.
Warum wir ja darauf kommen, ist ja, dass in der Episode von Don Cheadle sieht man, dass alle Leute, die diese Meatpacking Plant, die dann zugemacht hat, sehr religiös und dass im Ort quasi niemand daran glaubt, dass diese Tragödie quasi von Menschenhand ausgelöst wurde, sondern alle denken, es war Gottes Werk. Und das ist ja so fast die interessanteste der Episoden auf eine Art, weil da sehr viel Zeit sich gewidmet wird den religiösen Leuten. Und am Ende kommt eben raus, dass diese eine Wissenschaftlerin gibt, die ja auch religiös ist, der kann man dann glauben, weil die glaubt ja an den gleichen Glauben wie man selber. Das sagen da mehrere Leute. Und da sagt dann Chile, dann, it's about how it comes, sometimes not what it is. Und er meint damit, so wie, manchmal ist wichtig, wie etwas rübergebracht wird und nicht, was der Inhalt ist. Und ich finde, das ist der perfekte metaphorische Satz für diese Serie. Also es geht nicht darum, was der Inhalt ist, also was die Argumente sind, sondern es geht darum, dass halt irgendwie hier halt mit trauriger Musik und schlimmen Bildern oder schönen Bildern manchmal dir das erklärt wird. Und da geht es halt darum, dass jemand, der auch Christ ist, dann halt, dass man der Person dann glauben kann. Das ist natürlich argumentativ die absolute Selbstaufgabe, also das ist halt, das heißt halt reine Rhetorik so, nur Rhetorik ist wichtig
absolut.
Und halt nicht Erklärung. Das ist halt echt die Frage, an wen das gerichtet ist, weil die anderen Sachen jetzt sind ja, gehen ja nicht so doll um diesen religiösen Kontext, aber das fällt schon auf, dass man denkt, okay, also spätestens wenn diese religiöse Episode kommt, denkt man so, okay, das scheint wirklich an religiöse Fanatiker gerichtet zu sein, die nicht daran glauben, dass der Klimawandel existiert.
Es ist halt wirklich an Leute geredet, die einfach da das noch verneinen, dass da ein Klimawandel stattfindet. Also ich habe auch den Teaser auf YouTube gesehen für die, glaube ich, zweite Folge, wo Arnold Schwarzenegger, also es geht irgendwie 2 Minuten, wo Arnold Schwarzenegger ein bisschen quatscht. Den
Firefighters.
Genau, und er sagt halt eben auch, dass das Problem der Leute ist, die auf den Klimawandel hingewiesen haben in der Vergangenheit, dass sie es halt, und er sagt auch, wohl wirklich nicht richtig verkauft haben. Und das ist schon ein bisschen das, was du halt auch sagst. Ja klar, man tritt dann vom Inhalt ein bisschen zurück, aber eben, um es den Leuten schmackhafter zu machen, sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen sucht man sich halt für diese Leute in Plainview, Texas, halt eine Forscherin raus, eine renommierte, die halt eben aber auch gläubige Christin ist, eben damit man Leuten das verkaufen kann, weil Leute einfach eben so stubborn, stupid sind. Und das ist halt auch eine Realität, die wir nicht verneinen können, weil wir können uns natürlich, wir können uns halt, wenn wir was ändern wollen, auch nicht immer breitäschig hinsetzen, sagen, ja, die sind halt alle dumm. Man muss es den Leuten halt auch verkaufen, ne? Das fängt halt, genau, Klimawandel genauso mit Politik sonst auch.
Was verkauft man denn den Leuten? Einfach nur die Akzeptanz dessen, dass der existiert, weil ich weiß nicht, wie viel man da dann geschafft
ich
mein,
das
hat.
Ist ja, das ist ja erstmal die erste Folge. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie es weitergeht, aber ich denke, es geht einfach mal darum, dass Leute auch was tun können dafür, was sicherlich auch ihr Konsumverhalten angeht, einfach ein bisschen weniger einfach CO2-Ausstoß irgendwie zu verursachen. Ich glaube, darum wird es dann in Zukunft gehen, dafür ein Bewusstsein einfach zu schaffen. Ganz einfach. Ja, und ich denke, das schafft man so auf dem Wege vielleicht schon, natürlich nicht alle, aber ich denke, das ist ein probates Mittel oder kann ein probates Mittel sein. Das ist nicht an uns gerichtet. So.
Ja, aber ja, weiß ich nicht. Gut. Das kann man auch besser machen.
Weiß ich nicht.
Also, weiß ich nicht. Ich meine, wenn es wirklich nur darum geht, dass es das gibt oder so und dann vielleicht später was man machen kann, das kann man doch auch viel, mir geht es halt darum, dass das so viel Angriffsfläche bietet. Weil es ist einfach ein viel diskutiertes Thema, so Klimawandel und inwiefern das von Menschen gemacht ist und inwiefern nicht, ist ein sehr viel diskutiertes Thema.
Aber ja, dir, weil du da halt hammer nicht dran glaubst. So.
Bitte? Nein, ich habe da relativ keine Meinung zu. Aber es,
also was hat dich das Alibi?
wie dem auch sei, ist es einfach eine schlecht gemachte Doku. Würde ich auf jeden Fall sagen. Also unabhängig vom Inhalt.
Ja, also ich meine, diese, was ihr sagt, was ich nachvollziehen kann, dieses irgendwie mit dieser nervigen Musik im Hintergrund und so weiter, das ist halt diese Ami-Kacke, sage ich jetzt mal so ganz doof. Das finden wir Europäer oder halt auch Deutsche immer ganz furchtbar, wenn jemand uns irgendwelche Emotionen irgendwie in die Fresse drückt, weil wir möchten das nicht und das ist uns auch zu cheesy und zu billig. Aber das akzeptiere ich dann immer einfach. Ich sehe das dann einfach im Kontext. Wenn ich einen Hollywood-Film gucke, weiß ich halt auch, womit ich rechnen muss. Das ist dann halt so. Und ich denke aber ansonsten, dass es die Dokumentation an sich so nicht verkehrt ist. Klar fehlen die Fakten, aber ich sage halt auch, man muss die Zielgruppe, da darf man da nicht aus dem Auge verlieren. Also,
ja. Auf die Zielgruppe zugeschnitten ist es wahrscheinlich, ist die Doku wahrscheinlich sogar effektiv. Aber halt die Zielgruppe ist halt tatsächlich dann sehr begrenzt.
Auf jeden Fall.
Das ist dann auf jeden Fall dann auch für mich negativer Faktor. Also ich würde sie halt niemand, ich würde nicht meinen Freunden sagen, guckt euch das mal an.
Nee.
Wenn, dann guckt euch das mal ironisch an und lacht darüber. So.
Ja, das ist jetzt arrogant klingt. Das halt so ein Problem ist ja auch ein bisschen, wir würden wahrscheinlich nicht über die Doku reden, wenn die nicht bekannt wäre. Und die ist wahrscheinlich nur bekannt, weil da diese bekannten Schauspieler mitspielen.
Ja.
Also deswegen ist es ja gerade so auf Metacritic und sowas wird es ja bewertet, weil du da starke Produzenten und eben bekannte Gesichter dahinter hast. Aber ich finde halt, das könnte schon alles auch richtig cool sein, wenn es nicht irgendwie so doll nur an der Oberfläche kratzen würde die ganze Zeit. Und das, da muss man dann sagen, okay, dann guckt man es, dann denkt man so, ah, okay, ist schon für Dumme und ich bin klug, also gucke ich es nicht mehr weiter an.
ja, weiß ich nicht. Schon.
Und ich weiß echt wenig über den Klimawandel. Ich finde aber zum Beispiel auch halt nervig, dass das kapitalistische Weltsystem, natürlich wird das in so einer Doku dann nicht richtig angesprochen, aber da wird halt dann gesagt, ja, die Leute in Indonesien sind irgendwie korrupt. Die sind ja auch nicht einfach so korrupt. Also ist ja so, das ist schon so, weil es den Kapitalismus auch als Wirtschaftssystem gibt, so existiert da auch eine Art von Korruption. Ne? Also das ist halt was, ich habe gerade so ein Seminar auch zum Klimawandel und da geht es halt viel darum, dass die Leute da, ich weiß nicht, zum Beispiel Attac und diese ganzen Nasen halt alle sagen, dass das Wirtschaftssystem ist schon der Klimawandel, das wir fahren. So, das ist jetzt nicht irgendeine Konsequenz, die jetzt kommt und jetzt müssen wir versuchen, die abzumildern, sondern, warte mal kurz.
Sonst sage ich einfach kurz was. Ihr seid noch da. Bezogen auf die Zielgruppe, ich sehe eure Punkte auch, ne, ganz klar. Aber ich habe dann danach nur bei
YouTube Scheiß hat geklopft.
Ach so.
Ich muss rausschneiden.
Okay, dann war ich so gut drin. Willst du gleich weiter einsteigen und sage ich mal einen Satz kurz zu Ende?
Mach mal.
Ja, fangen deinen Satz nochmal von vorne an, dann schneiden wir das alles raus.
Ja.
Was war denn dein Satz?
Ich habe ja eure Punkte. Eure Punkte beherzige ich ja, habe ich ja wahrgenommen. Ich habe dann aber einfach bei YouTube wieder einen Comment gelesen, wo einfach irgendwer meint, irgendwie Eco-Kommunist, irgendwie Pricks. Weißt du, und dann weißt du Bescheid, welche Leute du da bekämpfen musst, sag ich mal. Ne? Solche
Kacknasen. Ja, aber wieso? Du also, weißt ja, dass es diese Leute gibt. Warum bietest du ihnen so viel Angriffsfläche?
Ja, aber denen bietest du immer Angriffsfläche. Einfach durch deine Existenz.
Ja, aber man kann wenigstens versuchen, die zu minimieren. Und das macht diese Dokumentation zu 0%.
Ja, ich denke, gut, wir müssen jetzt auch nicht mit den Extremisten, wo man sowieso nicht quatschen meistens, weil da kannst du sagen, was du willst. Da kannst du auch eine noch viel bessere Doku machen mit Fakten und allem. Ich meine, es gibt genug Fakten, dass die Umwelt verschmutzt wird. Also wenn auf irgendwelchen Ozeanen irgendwie Müll schwimmt in der Größe von Deutschland, was brauche ich denn noch an Fakten? Also ich meine, es ist halt, also sorry, das ist halt einfach, wenn die Leute sich heutzutage noch hinstellen und sagen, sie wollen mehr Fakten, dann Leute, dann, ihr kriegt von mir keine, macht mal das Internet auf so und guckt mal nicht nur Pornos, sondern lest mal was. Also, Es gibt genug.
Obwohl ich da persönlich auch sagen würde, dass Klimawandel nicht unbedingt gleich Umweltverschmutzung ist.
Nein, aber das ist ja auch ein Punkt, denke ich, der da vielleicht noch angesprochen werden wird.
Weil du sagst, also, guck ich nur Pornos, finde ich ganz lustig, weil ich so ein bisschen fand, dass das so Katastrophenporno ist. Also wie das, wie das so gemacht wurde.
Ja, es wäre nicht schlecht gewesen, wenn es noch tatsächlich Sex gegeben hätte. Das hätte mir auch besser gefallen. mir fehlte so ein bisschen der Texaner, der irgendwie noch sagt, irgendwie, keine Ahnung, dass der Klimawandel einfach nur irgendwie because of all them queers raving around being
faggy and all. Aber da ist schon wieder der Louis C.K. in mir, wo wir gleich zum Beispiel rausgekommen, als Don Cheadle da halt als schwarzer Typ nach Texas kommt, von so einem Typen mit einem Cowboy-Hut getroffen, da dachte ich mir schon, okay, das könnte jetzt auch in einem anderen Film, würde das jetzt in eine andere Richtung gehen, dieses Gespräch, aber ging es Gott sei Dank nicht. So, fand ich schon.
Ja, all the queers halt, hanging around doing nothing.
Ja, genau. Crack. Das ist mir auch so, we ain't want no negroes around here. Ja. Oder
so. And your climate change.
Climate change bullshit.
Aber ein bisschen climate so change so. Your skin color, asshole.
Oh Gott, ich glaube, das müssen wir alles irgendwie aussteigen.
Ja, weiß ich nicht.
Also von mir gibt es keine Empfehlung für die Doku.
Keine Empfehlung.
Weder informativ noch interessant und effekthascherisch, habe ich hier aufgeschrieben.
Ja, ist das ein Wort?
Ich hoffe es mal. Effekthaschisch.
Oh Gott. Ja, von mir auch nicht, aber das muss jetzt auch nicht jeder nochmal extra sagen.
Nee.
Also wenn ihr dumm und religiös verblendet seid, dann guckt euch die Doku gerne an.
Nee, also wenn ihr dumm und religiös bleiben wollt, guckt es euch nicht an. Es könnte eure Meinung ändern.
Alles klar. Kommen wir zum letzten Thema in diesem Pancast. Das ist Louis, eine amerikanische Fernsehserie von und über den Comedian Louis C.K. Und die ist jetzt in der vierten Staffel angelaufen. Aber wir wollten einfach mal so über die Serie und auch über diesen Comedian reden. Worum geht's denn an sich in der Serie, Dr. Snips?
Ja, erstmal würde ich noch sagen, die Serie ist halt sowohl von Louis C.K. produziert, als auch, also er filmt sie selber, er spielt die Hauptrolle und er schneidet die Serie sogar selber, habe ich letztens rausgefunden. Und die Serie an sich ist eine Ansammlung vieler kurzer, teilweise sketchartiger Szenen, die eine Mischung sind aus kurzen so Stand-Up-Skits, also Louis C.K. auf der Bühne, seine Bühnenpersönlichkeit, aber auch Szenen aus dem Leben einer fiktiven Version des wirklichen Louis C.K., so ein bisschen wie Seinfeld oder auch Pastewka, ja, falls ihr das
noch nicht. Oh, hab ich noch nie gesehen.
Ich auch nicht. Und in diesen Szenen geht es dann eben um sein Leben als alleinstehender, mittelalter Mann mit zwei Töchtern.
Nee, wir dachten wegen Mittelalter, weißt du?
Ja.
Ah, verstehe.
Mittelalter, Mann. Das erklärt trotzdem nicht, weshalb wir lachen.
Stimmt.
Ja, der Stil der Serie ist so rangiert für mich persönlich so von sehr trocken zu ziemlich albern und ist auch ganz gut absurd zwischendurch. Also so ein absurde... jetzt habe ich den Faden verloren. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das ist die Serie. Ich finde, über den Inhalt muss man tatsächlich nicht reden. Es ist halt eine 20-Minuten-Comedy, beziehungsweise 18 Minuten. Ist ganz unterhaltsam, würde ich sagen. Was ist denn da eure Meinung dazu? Zu der Serie erstmal.
Ich finde, die Serie kann man Loco gucken, weil ich...
Der Esel immer zuletzt.
Ich finde, man kann die Serie ganz gut gucken, aber auch nur, wenn man Louis C.K. richtig cool findet. Und ich finde, der ist ja, hat ja schon eine sehr lustige Bühnenpersönlichkeit, ist ja sehr hart in seinen Gags und in seiner Persiflierung eigentlich so des amerikanischen Lifestyles. Und ich finde, dann gibt die Serie so ein bisschen Background zu seinem Leben, weil die Serie zwischendurch sehr depressiv ist und der nimmt wirklich, der verarscht sich halt konstant selbst irgendwie auch in dieser Serie. Also ist halt ein fetter Typ, der irgendwie rumliegt, Eiscreme isst, dann muss er irgendwie einen Stand-Up-Club, dann muss er seine Kids aus der Schule holen, hat irgendwie keinen Bock drauf und ja, du siehst ihn richtig so dabei zu, wie er auch so alt hat und irgendwie eigentlich alles scheiße ist in seinem Leben, obwohl er berühmt ist und viel Kohle hat. Und da wagt er sich schon, finde ich, so ziemlich weit raus, aber ich finde, die Serie hält eigentlich so richtig bei der Stange. Ich habe damals auch mal die ersten beiden Staffeln, glaube ich, geguckt und dann, ja, weiß ich nicht, habe ich mich nicht jetzt unbedingt gefreut auf eine neue Staffel. Ich finde, das ist alles so ein bisschen austauschbar und auch die neueste Folge jetzt, da waren ein paar gute Lacher drin, aber, ja, weiß ich nicht. Also ich habe immer, da sind ja zwischendurch so Stand-Up-Szenen und die finde ich immer mega witzig. Dann will ich eigentlich, dass es weitergeht. Also würde ich mir eher empfehlen, wenn man den gar nicht kennt, sich auf jeden Fall ein Stand-Up-Programm von dem anzugucken und nicht die Serie.
Ja.
Ich finde es auch so, ich finde das Format ist halt irgendwie angenehm, so halt, weil man halt auch weiß, dass er das alles selber schreibt und selber macht und was weiß ich was. Und so einfach irgendwie, es freut mich zu wissen, dass er das machen kann, so einfach, dass es noch geht in der heutigen Fernsehgesellschaft, halt einfach das zu machen, worauf man Bock hat.
Ja.
Ohne irgendwelche riesigen Vorstellungen.
Obwohl, das ist ja eigentlich auch die Bewegung, die es gerade hingeht, ne? Muss man natürlich eigentlich auch sagen. Also.
Ja, so ein bisschen, aber ist ja auch eine sehr gute Frage, würde ich sagen.
Was ist die Bewegung, wo es gerade hingeht?
Naja, was ja im Prinzip so Kevin Spacey mal, hat er doch so eine flammende Rede gehalten für mehr Mitbestimmungsrecht der Zuschauer sozusagen. Diese ganzen Netflix House of Cards, in dem Zuge entstand das alles, ne, dass halt nicht mehr große TV-Sender irgendwie entscheiden, was passiert und keine Ahnung, sondern das hat eine...
So ein großer Internetsender.
Ja, ich weiß genau, das war klar, dass du das sagst, aber das war so ein bisschen der Punkt hinter der ganzen Sache. Okay. Egal.
Ja.
Ja, ich kann die Serie an sich ziemlich so Hit or Miss so, also... Ja, dadurch, dass es eben so sketchartig ist, ist es halt oft einfach nicht so lustig und oft auch ein bisschen zu sehr gemacht auf so leben wir wirklich, so bin ich wirklich. Das ist alles ganz realistisch, was hier gezeigt würde, aber es ist halt trotzdem gescriptet und man merkt es und dann ist es halt so ein bisschen lächerlich, dann dabei zuzugucken, wie Leute versuchen, spontan zu reden, aber es ist trotzdem halt alles gespielt. Also das, aber teilweise kann ich gut lachen über die Serie. Also ich glaube, ich werde mir da auch...
Das ist halt ein sehr komisches Konzept, finde ich. Also, ja. dass man das macht, diese Serie, weil, ich meine, Louis C.K. an sich, finde, da können wir auch mal drüber übergehen, mal so ein bisschen über den zu reden. Der hat ja, das finde ich eigentlich ganz lustig, keinerlei Gimmick, so, als Comedian. Nee. Der kommt nur auf die Bühne, hat ein olles Shirt an, eine Hose, sieht ein bisschen, ist übergewichtig, also nicht mega fett. Genau. Und labert halt richtig lustigen Scheiß. Also das Timing ist brillant bei den ganzen Gags und die sind natürlich alle ultra unter der Gürtellinie. Also es gibt Sachen, die sind super rassistisch, super sexistisch, so total asozial. Und ich finde halt das Geile daran, deswegen vermisse ich das auch irgendwie so voll doll in deutscher Comedy und ich finde, hier wäre das vieles gar nicht möglich, ist, dass für mich die Gags dadurch immer so doppelt zünden. Also wenn man einen richtig dummen Gag bringt, dann muss man einmal lachen, weil der Gag so blöd ist. Also, dass sich jemand traut, das zu sagen quasi. Und gleichzeitig aber gibt es halt auch immer so einen Kommentar über die amerikanische Gesellschaft oder auch über ihn als Mann oder sowas zum Beispiel, wenn er so einen richtig dummen sexistischen Witz bringt. Das ist auch, ich finde, so funktioniert auch Family Guy und South Park und sowas. Und das ist in Deutschland irgendwie noch nicht angekommen, finde ich. Also dieses, dass man, hier würde man sich Sachen nicht trauen zu sagen, weil die so rassistisch sind, irgendwie, dass das gleich einen großen Aufschrei gäbe. Aber dass man halt was so Rassistisches sagt, dass es schon wieder so also dass es so dumm ist, dass man nur lustig verstanden werden kann. So, das finde ich ist halt so eine Sache, die amerikanische Comic, die total viel macht, die Louis C.K. auch macht. Und ich finde halt irgendwie witzig, trotzdem, was ich sagen wollte, dass der dann, der schon so, ja, relativ straightforward ist, dann nochmal so eine Serie macht, die ja quasi schon sein Leben abbildet, weil er hätte auch alles andere machen können irgendwie, ne? Das, vielleicht, vieles wäre vielleicht nicht so glaubhaft, aber das finde ich schon ganz schön seltsam, weil es geht ja auch darum, dass er geschieden ist und so, und das ist ja im echten Leben auch so, und er ist auch Vater von zwei Kindern. Fände ich komisch, glaube ich, wenn ich er wäre, wenn ich so mein eigenes Leben nochmal so nach...
Ja. Sind das seine richtigen Kinder? Absolut.
Nein, nee, sind es nicht.
Ah, okay.
Die sahen noch anders aus als die Kinder in der ersten
Sind die Staffel, Töchter von Til Schweiger wahrscheinlich.
Coco,
ja. Mir ist die Serie auch manchmal ein bisschen zu trocken. Also auf jeden Fall zu trocken, um sie langfristig zu gucken. Ich habe damals, glaube ich, die erste Staffel zur Hälfte geguckt und hatte dann auch genug gesehen, auch wenn es, obwohl ich mag Louis C.K. halt auch und finde das auch unterhaltsam, aber... Ja, nicht
irgendwie. Ja, was die Serie halt fast gar nicht hat, ist so eine Handlung, die sich irgendwie über mehr als eine Folge erstrecken würde, so richtig. Ja,
ich meine, hat sie einfach nicht.
Ne? Ich meine, das fehlt also mir nicht, ne? Muss ich auch sagen.
Das fehlt auch nicht, aber das macht schon ein bisschen, trägt dazu bei, dass man halt jetzt nicht irgendwie alle Folgen gucken müsste, so, weil du kannst ja halt auch einfach immer mal irgendeine Folge angucken und es ist halt dann ganz gut so, aber es hat halt nicht so diesen, ich gucke jede Woche die neue Folge Louis-Effekt irgendwie.
Ja. Kann ich auch so unterschreiben.
Aber ja. Ich habe mir auch aufgeschrieben, also wenn man Louis C.K. eh witzig findet, dann kann man sich das gut angucken und wer anders guckt es halt auch nicht. Verständlicherweise.
Mich würde aber wirklich interessieren, warum es eben bei deutscher Comedy, warum man sich da nicht traut, diese Tabubrüche in Anführungsstrichen zu begehen, ne? Also, warum man das hier nicht machen kann, warum die Leute sich das hier nicht trauen, darüber zu lachen, weil man weiß ja, wenn jemand so einen ultra-rassistischen Gag bringt, in den meisten Fällen, dass dass kein Rassist ist, der da steht und irgendwie Propaganda betreibt, sondern einfach nur einen Gag macht, der auch trotzdem witzig sein kann. Und privat lachen die Leute da auch über irgendwelche blöden Witze. Also ich meine, das fängt auch schon bei tumpen Alltagsrassismus an. Wenn das aber ein Komiker auf der Bühne macht, dann ist es auf einmal irgendwie nicht mehr irgendwie, kann man dann, darf man da nicht mehr drüber lachen. Also, und gerade was auch diesen Off-Colored unter der Gürtellinie Humor angeht, geht in Deutschland auch gar nicht. Also ich habe ja einmal, ich glaube, es war sogar mit Dr. Eck zusammen, so einen deutschen Comedian gesehen, der war auch nicht besonders gut, aber der hat halt einmal das Wort Masturbation gesagt und da hauen sich die Leute, also wirklich in dem Moment einfach vom Stock in Po und trauen sich nicht mehr die Miene zu verziehen, weil jemand da gerade Masturbation gesagt hat. Das finde ich völlig unklar und komisch. Weiß ich nicht, wo das herkommt.
Vielleicht haben wir das als Aufforderung gesehen und haben sich deswegen den Stock in den Arsch gehauen.
Ich weiß auch nicht, wenn das bei, ich weiß gar nicht, warum das so gut funktioniert bei Louis C.K. Was ich an der Person so krass finde, ist, dass der auch manchmal so ernste Themen anschneidet. Also zum Beispiel das, weiß ich nicht, die Sterblichkeit eines jeden Menschen, so, das kommt oft vor in seinen Programmen irgendwie. Und dann macht er halt einen super dummen Witz, aber dann geht's auf einmal um was, ja, richtig Ernstes, aber er verpackt es dann wieder so lustig. Ja. Das ist auch wieder geil. Also manchmal redet er auch darum, wie geil es irgendwie wäre, seine Kinder umzubringen oder sowas, ne? Weil die so, ihn so nerven und Kinder so scheiße sind und sowas. Und das, du checkst natürlich aber, dass er das nicht so meint irgendwie. Und das ist halt sowas, was irgendwie vorausgesetzt sein sollte bei Comedy. Und ich weiß auch nicht, aber ich muss sagen, ich weiß auch gar nicht, wie groß die deutsche Comedy-Szene noch so ist, weil ich weiß noch, als wir alle jünger waren, habe ich oft Quatsch Comedy Club geguckt und da kannte ich bestimmt, weiß ich nicht, kennt man so 30 deutsche Comedians oder so, würden mir direkt einfallen, aber ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist, also ob nach Mario Barth und diesem ganzen, dass er diese riesigen Hallen und sowas jetzt spielt, ob da jetzt noch so viel gekommen ist eigentlich oder ob das auch wieder so ein Genre ist, was vielleicht gar nicht mehr so groß ist jetzt in Deutschland, ich weiß gar nicht.
Und das läuft lang, schon noch. Ja, ist es so? Also ich meine, Quatsch Comedy Club, der besteht ja nach wie vor. Also da gibt es schon auch Leute, die da hingehen und ich weiß nicht, auf Comedy Central dieses Nightwash. Also ich glaube, es gibt auch noch so up-and-coming deutsche Comedians. Also das kriegt man nur absolut nicht mit. Ja, aber das ist
so ein bisschen eher so eine Sparte, ne? Also jetzt gerade im Vergleich zu England, wo so eigentlich in jeder Show, die es gibt, sitzt mindestens ein, also da gibt es ja auch diese Panel-Shows ganz viel, sitzt mindestens ein Comedian dabei. So, die sind halt einfach irgendwie als Künstler an sich viel vertretener, glaube ich, im Fernsehen. Und ich weiß nicht, wie genau das in Amerika ist, aber schon, glaube ich, auch mehr als in Deutschland.
Ich weiß nicht, Deutschland ist das vielleicht eine Kultur, die sich in Deutschland erst entwickeln muss, ist jetzt die Frage, die ich euch stelle, weil in Amerika gibt es das ja seit den 60ern, Insult-Comedy und schwarze Comedy und Blue-Collar-Comedy und alles mögliche, was unter die Gürtellinie geht. Und meint ihr, das entwickelt sich noch oder das kann sich in Deutschland gar nicht erst entwickeln, weil wir hier kulturell einfach das damit
100%ig kommt es
noch. Das ist eine krass gute Frage. Also vielleicht denkt das auch noch.
Weil ich meine,
erzähl du mal. Auf eine Weise, so diese unter der Gürtellinie Humor, ich meine, das gibt's ja schon auch, ne? Also ich meine, so Fips Asmussen, sage ich mir schon. Ich damit an. Das ist halt nur alles viel, viel blöder. Das ist halt viel so tumber einfach, ne? So, dann sagt halt einer irgendwas, was unter der Gürtellinie ist. Da gibt's aber keinen doppelten Boden oder so, ne? Das ist dann halt einfach so, ja, aber ich glaube, Dr. Schwarz hatte was Elaborierteres vorzutragen als ich.
Nö, ich wollte nur sagen, dass es ja diesen Podcast gibt, den ich jede Woche höre, von Olli Schulz und Jan Böhmermann, Sanft und Sorgfältig. Und da geht es manchmal auch schon, also obwohl die natürlich, die labern ja nur Scheiße die ganze Zeit, eigentlich eine Stunde am Stück oder zwei. Und da sind aber auch manchmal echt krasse Sachen einfach so drin im Nebensatz, wo weiß ich nicht, dann der eine oder andere fragt, ob es eigentlich wirklich stimmt, dass irgendwie man schwul wird, wenn man anderen Schwulen beißt. Und ob sich Homosexualität halt so überträgt wie bei Werwölfen und sowas und dann sagt der andere, ja natürlich, und dann reden die halt ewig so darüber. Oder warum hat uns eigentlich damals keiner geholfen im Zweiten Weltkrieg und sowas und so ein Scheiß kommt halt. Also weiß ich, einfach aber so trocken rausgehauen, Sachen, die du eigentlich gar nicht sagen darfst, aber da die, ich weiß nicht, da Jan Böhmermann sich auch so krass inszeniert als so eine Medienhure, finde ich, auf eine Art, die wirklich einfach auf jeden Hype-Train aufspringt und einfach nur die Ironie in Person ist. Das gelingt ihm halt immer mal besser und mal schlechter.
Ja.
Kann der das so bringen, finde ich, irgendwie so. Und deswegen sind da manchmal echt harte und auch lustige Gags zwischendurch so drin versteckt, was ich ganz cool finde. Aber sonst wüsste ich jetzt gar nicht, wer das sonst noch macht.
Aber ich finde so, was du vorhin auch meintest, dass Louis C.K. das halt irgendwie gut rüberbringt, könnte auch, glaube ich, irgendwie was damit zu tun haben, dass er jetzt so schon einfach einen total harmlosen Eindruck einfach macht.
Ja.
So als Person. Mhm. Halt so der Vater, der irgendwie ein bisschen ausgebrannt ist, ein bisschen dicker und irgendwie halt überhaupt, der hat irgendwie an sich nichts Aggressives an sich. So.
Ja.
unterschwellig oder so.
Aber er ist auch nicht der einzige Vertreter dieser
Comedy. Nee, das stimmt.
Da ja, aber da sind wir natürlich wieder bei dem, sind wieder bei dem Punkt.
Ja, ja, aber es ist schon so, glaube ich, dass er eine größere Zuhörerschaft auch hat, die halt jetzt nicht irgendwie sagen würde, oh, ich stehe total auf diesen total übertriebenen unter der Gürtellinie Humor. So, ja. Sondern dass er halt einfach eine größere, also dass es bei ihm, bei mehr Leuten oder besser funktioniert als bei anderen.
Ja, das kann sein.
Das spielt auf jeden Fall eine Rolle, das spielt ja immer eine Rolle. Also wer da auch steht, ganz klar. Also ich meine, irgendwie so ein großer Highschool-Bully, der Football-Hero, da würde das Ganze, wie, weiß ich nicht, wäre unklar. Man braucht ja seine abgehalfterte Persönlichkeit so ein bisschen, oder was heißt abgehalftert, aber so ein bisschen seine, ja, so der, ne, alleinstehende Vater, der halt irgendwie mit Depressionen zu tun hat. Also zumindest ist das so mein Bild von ihm auf jeden Fall. Ich weiß ja noch, wie weit in dieser eine Sketch, den er da hatte mit dem Handy irgendwie, dass Leute irgendwie, wenn sie nicht mehr das Handy hätten, dann würden sie einfach irgendwie alle anfangen zu weinen oder keine Ahnung. Das sind einfach so, manchmal hat er so Gedankengänge, die er so im Nebensatz formuliert. Ich glaube, manchmal meint er das auch schon so, weil er Sachen auch schon so gefühlt hat. Aber das geht dann manchmal in den Gags unter oder in dem tosenden Gelächter darüber, dass er gerade wieder einen Witz unter der Gürtellinie gemacht hat. Aber ich glaube, dass der Typ auch ein bisschen, also innerlich ein bisschen düsterer unterwegs ist. Auf düsteren Faden wandelt. Also,
glaube ich auch, macht nur ein bisschen problematisch, dass er das in seiner Serie halt auch so doll zeigt, ne? Also das macht es wieder so ein bisschen kaputt.
Aber, ja, deswegen, gut, aber das ist ja schon auch so ein Ding unter Comedians, glaube ich, depressiv zu sein.
Absolut, das gehört, glaube ich, auch dazu. Ich meine, das, ja.
Also was weiß ich, ich finde das beste Beispiel ist halt zum Beispiel Stephen Fry halt einfach. Ja. Schon einfach so richtig witzig und geil ist und immer irgendwie gut gelaunt im Fernsehen. Und der halt auch irgendwie jahrelang mit halt richtig harten Depressionen halt unterwegs war und so.
Ich denke, das gehört schon sicher zum Berufsprofil mit dazu. Also einmal so, weil die meisten wahrscheinlich eh von ihrem Beruf da nicht leben können. So die Wesen schaffen. Aber klar, so solche Charaktere auch so George Carlin oder sowas, die alte Koksnase und Suffkopf und alles, also das sind schon Leute, tragen da schon ein bisschen mit sich rum. Naja.
Ja, und dann kann man halt immerhin, wenn man depressiv ist, sagen, man wäre Komiker. Und dann,
ein trauriger Clown.
These of a Rapper. dann glaube ich, haben wir nichts mehr, oder? Louis, auf jeden Fall eine Empfehlung. Vor allem aber das Stand-Up-Programm von Louis C.K. meiner Meinung nach große Empfehlung. Ich bin nicht so doll, glaube ich, in der amerikanischen Stand-Up-Comedy-Szene drin, vielleicht wie einige von euch, aber der ist eigentlich auch gerade mein absoluter Favorit und der bringt auch jedes Jahr ein neues Programm raus, glaube ich. Also das von diesem Jahr fand ich jetzt
so ziemlich,
fand ich das allerbeste, aber das davor fand ich echt super. Genau, und kann man sich auf jeden Fall angucken. Diese Woche gibt es keine Leserpost.
Ja, was ist los bei euch, Leute, da draußen? Was ist da los?
Ja, schade. Aber naja, gut.
Wirklich schade.
Weiß ich nicht, aber vielleicht...
Wenn es wieder nichts klappt nächste Woche, schreibe ich mir dann selber einen Brief, ist auch kein Problem.
Was? Nee, das können wir nicht machen.
So tief sinken wir nicht.
So tief sinken wir nicht. Sinken wir diese Woche nicht im Pancast. Wenn ihr uns aber einen solcher Leserbriefe schreiben möchtet, dann schreibt den doch an drpeng@gmail.com oder kommentiert den Pancast-Artikel auf www.drpeng.de. Und, damit sind wir raus. Ich war Dr. Schwarz.
Nee, das
war
Dr. Mal.
Ich habe auch noch was.
Gibt's nach der Musik noch einen kleinen Leckerbissen. Für
Hardcore-Fans. Ja, und ein Gedicht habe ich auch noch. ganz kurz noch zu Zulu. Stichwort Bechdel-Test. Zulu besteht. Die eine Ermittlerin redet über den Fall und nicht über einen Mann.
Aber redet sie mit einer anderen Frau?
Nein, verdammt, stimmt, das war ja der Punkt.
Was?
Gut, okay. Wenn aber American Hustle besteht den Bechdel-Test, da reden nämlich zwei von miteinander über Lippenstifte. So, jetzt habe ich's. So, ich habe es analysiert, ich habe den Film nochmal geguckt.
I rest my case. Ja. Alles klar, okay, bis nächste Woche.
Ciao.
Ciao.
Escargot, mollusque des nuits, cervelle bourrée de trous noirs. Vite escargot, mollusque des nuits, cervelle bourrée de trous noirs. Vite escargot et chasseur de fièvre, cervelle bourrée de fouet. Vite escargot et chasseur de fièvre, cervelle bourrée de fouet. mollusque des nuits, cervelle bourrée de trous noirs. Bite escargot, mollusque des nuits, cervelle bourrée de trous noirs. Bite escargot, des chasseurs de pierre.
Ich habe aber vor geraumer Zeit, Christian, das wollte ich, weil ich habe ja sonst keine Plattform dafür, noch nicht, außer Facebook, weil ich ja eigentlich in der Schule immer so Gedichte gehasst habe, so diese Wortmalerei beinhalten, habe ich ja auf den Tode gehasst, weil ich mir gesagt habe, kann ich auch. Und irgendwann war ich wütend auf Arbeit und habe in 5 Minuten sowas hingeklatscht und würde das gerne vorlesen, bitte. Und hört zu.
Hört.
Die Verballhornung der Hopsdrause. Ein Rumpelstiel, wer Möses dabei denkt, Gauner spekulierte Lebkuchensenf, des Zappenduster Herolds rechte Hand war ab. Nur zum Teil, so beschrieben sie allerhände Boleskes Schaustück. Ist gar nicht mal so lange her, da war das hier alles noch Indianertetero. Bornierter Würmer Speis zu sein, galt die größte Vermeidung. In Pükün und Trümpütün fand mannigfaltig den Bummel ersten Humanhackverkäuferinnen. Das war aber auch alles noch viel mehr wert. So Stangen braucht man jetzt ja nicht mehr für einen Kreisel auf dem Bummelfest. Ein Sack hausbedampfte Klatschtruten und fertig. Höchstens mit einem 1/2 Pfund Liter Düvel fixieren. Gänzlich ungenügend befunkelt das dann schon gar nicht mehr. Geht schnell mit die.
Ja. Könnte auch im 7. Klasse Deutschbuch stehen. Das
von was soll das jetzt eine Parodie sein?